Bauen, Wohnen, Finanzieren. Der erste Wohnmesse-Podcast. Das folgende Gespräch wurde live auf der Erste Wohnmesse digital aufgezeichnet. Mehr spannendes Immobilienwissen findest du auf www.erstewohnmesse.at.
Herzlich willkommen bei unseren Talks auf der Erste Wohnmesse digital. Und mich darf da hier auch schon bei mir begrüßen Herrn Kurt Christoph und Gerhard Hohlenstein. Sie sind Finanzexperten der Erste Bank. Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Finanzexperten der Erste Bank, damit ist auch klar, worum sich unser Thema jetzt dreht. Und zwar natürlich, es geht um die Finanzierung, ist im Augenblick ein sehr spannendes Thema, wenn man das so sagen kann. Es ist sehr, ich glaube, es sind doch im Augenblick auch sehr viele Fragen auf. Und es ist sicher mal prinzipiell ein wesentlicher Punkt in so einem Fall, auch so wie sich derzeit alles darstellt, wenden Sie sich an den Profi.
Auf jeden Fall eine gute Empfehlung, damit zu beginnen. Du hast das angesprochen, Walter, es ist in vielen Bereichen in der Zinslandschaft sehen wir derzeit eine Bewegung, die wir in den vergangenen Jahren nicht hatten, wo wir sehr verwöhnt waren. Die Nachfrage im Immobilienmarkt, in den Immobilien selbst, ist weiterhin sehr, sehr hoch. Und ja, durch die Medien geht auch die kommenden Änderungen in dem zweiten Halbjahr aufgrund der Änderungen den FSMG, dem Finanzmarktstabilitätsgremium, die auch für viele Kunden schon vorausschauend die eine oder andere Frage aufwerfen.
Können wir gleich mit diesen künftigen Veränderungen beginnen, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber so, was ist im Augenblick, oder was ist der Status quo?
Der Status quo ist, dass der Vorschlag dieses Gremiums in der Begutachtung ist für die Finanzmarktaufsicht. Mhm. Und es sind im Prinzip drei wesentliche Eckpunkte. Auf der einen Seite soll der Immobilienmarkt hier einer gewissen Beruhigung zugeführt werden und die Rahmenbedingungen, die für die Banken sind, werden noch genauer definiert. Vor allem im Bereich der Beleihungsquote, hier wird eine Kennzahl 90% sein, sprich, dass wir maximal 90% des Beleihungswertes, den wir haben, finanzieren dürfen. Und auf der anderen Seite eine zweite wesentliche Kennzahl hinsichtlich der monatlichen Ratenbelastung, dass diese nicht mehr als wie 40% des monatlichen Einkommens auskommt. Mhm. Und als eine dritte Kennzahl von der Laufzeit her, dass die maximal bei 35 Jahren liegt und diese nicht überschreitet.
Mhm. Das Erste, was du gesagt hast, diese 90%, ist das was man fremdfinanzieren kann?
Das ist der Anteil, den ich in der Fremdfinanzierung machen kann oder den wir in Zukunft nicht machen dürfen. Das heißt, der Entscheidungsraum der Bank, wir haben uns auch bisher schon an Eigenmitteln orientiert und auch an der Leistbarkeit der Rate, für uns auch jetzt schon und in der Vergangenheit immer ein wichtiger Punkt, dass diese nachhaltig und langfristig gut gegeben ist. Aber mit dieser Kennzahl wird es noch genauer definiert und der Entscheidungsrahmen für die individuelle Kundensituation enger gesetzt für uns.
Warum ist das jetzt gemacht worden? Du hast es im Vorfeld du hast gesagt, ja, weil der Immobilienmarkt natürlich sehr, weil die Preise steigen, es ist sehr viel Dynamik drinnen. Ja. Was erwartet man sich jetzt von dieser Veränderung?
Das Ziel der Finanzmarktaufsicht und der ÖNB ist hier zu verhindern, dass es zu einer Überhitzung des Immobilienmarktes kommt. Da gibt es verschiedene Interpretationen und Indikatoren natürlich dafür. Ich glaube, wir sehen alle, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren, gerade im Ballungsraum Wien, sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Auf der anderen Seite aber natürlich auch mit einem günstigen Zinsumfeld begleitet. Das heißt, die Ratenbelastung für die Kunden dadurch auch von dieser Seite her entlastet wurde. Und die ÖNB und die FMA möchten aber hier eben sicherstellen, dass sich das nicht überhitzt. Aus unserer Sicht ist es schon so, dass auf der anderen Seite aber auch die Mietsituation ja da ist und wir wollen unsere Kunden schon auch begleiten und ihnen die Möglichkeit auch in Zukunft geben, Eigentum zu schaffen, hier Vorsorge zu schaffen und sich langfristig hier eben auch einen Wert in Form der Immobilie, der eigenen Wohnimmobilie zu schaffen.
Mhm. Ja, jetzt wollte ich mal fragen, wir haben ja schon im Vorfeld ein paar Fragen zusammengesucht aus den sozialen Medien. Es gab auch schon, glaube ich, Anfang über die Erste Bank, auch über eben, weil es ja die erste Wohnmesse ist. Gibt es so ein paar wichtige Punkte, auf die man achten muss, wenn man eine Finanzierung aufnehmen möchte? Gibt es da irgend so Grundregeln, wo man sagen muss, okay, an denen kann ich mich orientieren?
Grundsätzlich, glaube ich, beginnt es einmal da, sich Gedanken zu machen,
welche Wohnimmobilie suchen wir, wo wollen wir hin, wo leben wir jetzt, was soll die Veränderung mit sich bringen. Zum einen natürlich auch hinsichtlich Kinderwunsch, Kinderplanung, auch hier die einfach Gedanken sich zu machen und das Ganze dann auch in einem Kostenumfeld und Kostenbudgetrahmen auch für sich gut durchzukalkulieren, um ja einfach dann sich nicht in einem Projekt eventuell zu übernehmen.
Das klingt jetzt schon so, dass man das eher langfristig planen sollte und auch rechtzeitig anfangen sollte, sich Gedanken drüber zu machen.
Also Immobilienkauf oder Bauprojekt oder Anschaffung einer Eigentumswohnung sollte nicht von heute auf morgen entschieden werden. Also das in Wirklichkeit muss das schon Jahre davor passieren, zu sagen, okay, wie ist jetzt mein aktuelles Wohnumfeld? Will ich ins Grüne? Will ich eher in die Stadt? Will ich ins Dachgeschoss? Will ich ein Haus bauen? Und da muss man natürlich auch sich dorthin entwickeln. Ja, gemeinsam natürlich mit Partnerschaft, Familiengründung etc., wo werden die Kinder dann in die Schule gehen, was ist jetzt mein Umfeld, was habe ich dann auf der neuen Immobilie dann für Möglichkeiten vor Ort. Und natürlich uns als erste Bank sehr wichtig, die sogenannte finanzielle Gesundheit, das heißt, inwieweit habe ich finanziell vorgesorgt im Rahmen von Eigenmitteln, dass ich hier wirklich auch mir eine Immobilienfinanzierung auch gut leisten kann. Ja. Und zudem natürlich auch die Zusatzbelastung der Kreditrate dann auch gut sich in meinem Haushaltsbudget ausgeht.
Also es gibt viele Dinge zu bedenken und es ist natürlich so, wenn man jetzt Finanzexperte ist, man weiß ja um die Punkte, an die man denken muss. Das ist ja der wesentliche Faktor. Also das heißt, man sollte sich auch rechtzeitig an jemanden wenden, auch wenn man erst vielleicht in einem Jahr plant, irgendwas zu machen, sollte man sich zumindest einmal, weil es gibt vielleicht ein paar Dinge, an die man nicht denkt.
Genau, dafür sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den Filialen da, die einfach hier mit den Kunden dann gemeinsam schon in den Jahresgesprächen hier festlegen, wo geht meine Reise hin, wo will ich hin, wie ist meine jetzige Situation und wo sehe ich mich in 2, 3, 4 Jahren, weil Eigenmittel spare ich nicht von heute auf morgen, da muss ich eine gewisse Vorlaufzeit mit berücksichtigen.
Ja. Aber es gibt ja noch einen anderen Grund, einen sehr triftigen Grund, warum man rechtzeitig sich um seine Finanzierung kümmern sollte. Man hat am Markt einen Vorteil im Augenblick.
Auf jeden Fall, denn durch die Planung im Vorfeld kenne ich auch meinen finanziellen Rahmen und kann diesen finanziellen Rahmen gut abstecken. Wie der Gerhard angesprochen hat, gerne und jederzeit bitte mit unseren Beratern vor Ort, die auch unterstützt werden durch unsere Spezialisten aus den Wohnquadraten, bei konkreteren Objekten. Und wenn man sagt, ich möchte mich aber im Vorfeld hier ein bisschen eine Orientierung schaffen, bietet unser Wohnkreditrechner auf unserer Homepage auch eine sehr, sehr gute Begleitung. Denn es ist auf der einen Seite, wie angesprochen worden ist, natürlich die Wahl der Immobilie. Und da ist es schon gut, es ist ja keine Investition, dass ich sage, das mache ich jetzt für die nächsten paar Wochen, für die nächsten paar Monate, sondern es ist meistens sehr, sehr langfristig und es ist das Grundbedürfnis des Wohnens, das ich darin abdecke und hier eben auch in der Auswahl der Immobilie schon diesen Vorsorge habe. Und der Wohnkreditrechner begleitet mich dann zu sagen, was ist denn der Kaufpreis der Immobilie? Ein ganz, ganz großer und wesentlicher Anteil, aber zu dem Kaufpreis kommen ja dann noch einige zusätzliche Faktoren hinzu. Die Nebenkosten als Beispiel, dann ist es ein Objekt, wo ich sage, das passt für mich, das ist ein Neubau, ich ziehe ein, ich brauche vielleicht nur ein paar Möbeln oder möchte ich diese Immobilie umgestalten, neu gestalten? Habe ich größere Sanierungsvorhaben damit vielleicht?
Ja. Ich habe noch einen anderen Punkt aber jetzt gemeint. Ich habe gemeint, in einem Markt, wo doch sehr viele Suchende sind, wenn ich weiß, was ich zur Verfügung habe an Geld und das mit der Bank schon vorher besprochen habe, dann tue ich mir natürlich auch mit der Zusage leichter. Und werde natürlich auch von einem Verkäufer eher genommen.
Vor allem kann ich in meinem Gespräch mit dem Verkäufer, mit dem Makler, meinen Rahmen sehr gut abschätzen.
Ja.
Die effektive Zusage zum Kredit ist natürlich dann mit der Kreditunterschrift, aber eben durch diese Vorbereitung, wie sie gerade angesprochen ist, kenne ich meinen Rahmen, in dem ich mich bewege und kann hier natürlich auch als Käufer wesentlich kompetenter und auch mit einer höheren Selbstsicherheit auftreten. Und kann auch natürlich schon bei der Auswahl der Immobilie, die ich mir ansehe,
weiß
einen
ich guten schon,
Rahmen und eine Einschränkung treffen.
Wir haben zwar ein paar Fragen vorbereitet, aber ich sehe, die erste ist aus dem Chat. Und dann würde ich sagen, nachdem wir eine Live-Sendung sind, gehen wir es an. Macht es wirklich einen Unterschied, bei welcher Bank ich einen Kredit aufnehme?
Ja. Also ein ganz klares Ja, glaube ich, können wir hier beantworten. Es ist natürlich... So, wenn ich in wenn ich in eine Bank hineinbekomme und jetzt eine ganz klassische Bankdienstleistung beanspruche, ich möchte Geld beheben, dann bekomme ich überall das gleiche Geld. Aber gerade im Finanzleben, und du hast es auch angesprochen, für uns ist die finanzielle Gesundheit etwas ganz, ganz Wichtiges und auch etwas sehr, sehr Langfristiges. Mhm. Wir wollen mit unseren Kunden gemeinsam ihre Vorhaben, ihre finanzielle Situation, die sich daraus ergibt, gemeinsam planen. Sie hier wirklich in ihrer finanziellen Gesundheit langfristig begleiten und unterstützen und ihr Partner sein, sowohl in der Situation, wo ich vielleicht gerade im Studium in den Berufseinstieg bin, in einer ganz anderen Situation, dann wenn ich vielleicht einmal schon in meinen Ruhestand komme und hier ein Partner sein, der schon am Beginn mit dem Kunden gemeinsam dann in diese Lebensphasen auch denkt. Und da ist das Wohnen immer eine ganz, ganz zentrale Frage. Mhm. Und da sehe ich schon einen Unterschied in der Leistung, die wir als erste Bank bieten können.
Okay, es ist ja auch so, man muss ja dazu sagen, die Bank hat ja überhaupt kein Interesse daran, jemanden, also ein Haus dann verwerten zu müssen, weil es sich nicht ausgeht.
Das ist auch eigentlich nicht der zentrale Punkt. Es geht darum, sein Vorhaben auf 20, 30 Jahre im Idealfall und auch für die Hinterbliebenen, für die Kinder etc. noch für die Nachfolgeschaft gedacht. Mhm. Also da ist es wirklich ganz wichtig, das gut zu planen mit Profis an der Seite, wie wir es eben im Wohngartrat sind. Und daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, hier einen Partner zu haben, wo man hier alle Spektren gut abdecken kann.
Mhm. Ja, damit sind wir eigentlich schon, also eigentlich eh schon mittendrin. Die Zinsen sind natürlich im Augenblick ein großes Thema und die Inflationsrate steigt ja derzeit rasant. Was bedeutet das jetzt für die Kreditzinssätze? Wie ist eure Einschätzung, wie das jetzt weitergeht und was kann man da jetzt im Augenblick tun? Wie kann man sich absichern?
Also die Zinssätze hat man im Prinzip, kann man sagen, mit Ende letzten Jahres schon gesehen, dass sich im Fixzinsbereich die Zinsen zu bewegen begonnen haben. Mhm. Diese Dynamik hat dann eigentlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sich gefestigt und zugenommen. Und mit dem traurigen Ereignis des Ukraine-Konfliktes auch leider weiterhin verstärkt. Mhm. Das sehen wir auch, dass auf die Inflation starke Auswirkungen hat, dass hier aus verschiedensten Einflussfaktoren diese sehr, sehr stark angestiegen ist. Und Inflation und Zinsen sind auch immer in einem starken Konnex zueinander. Das heißt auch die Europäische Zentralbank, gestern hat man gesehen und gehört über den großen Teich, die amerikanische FED hat einen sehr, sehr großen Zinsschritt gesetzt. Die Europäische Zentralbank ist hier noch zurückhaltend, aber die Märkte antizipieren hier doch einiges. Und die Fixzinssätze, die wir im Jänner gesehen haben und die wir heute sehen, unterscheiden sich doch schon merklich. Mhm. Müssen aber noch immer dabei berücksichtigen, in einer langfristigen Betrachtung sind wir noch immer auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und die Einschätzung, die du angesprochen hast, in die Zukunft, wir gehen davon aus, dass sich dieses Zinsniveau nicht umkehren wird generell. Es wird vielleicht im zweiten Halbjahr eine leichte Korrektur geben, weil eben die Inflation hoffentlich doch nicht auf diesem starken Niveau bleibt. Mhm. Aber generell ein Zurückkommen der Zinsen ist derzeit nicht die Erwartung. Und mit einem Fixzinssatz nehme ich mir natürlich hier eine große Stabilität in meine langfristige Planung mit hinein.
Das heißt, ich kann mir, wenn ich jetzt zur Bank gehe, also es gibt, man kann es variabel machen, den Zinssatz, und man kann ihn fix machen. Und es ist schon eine sehr individuelle Sache, wie es für jeden am besten ist.
So ist es. Es muss das Rückzahlszenario muss passen. Mhm. Ja. Wie du gesagt hast, variabel heißt, ich habe das volle Zinsrisiko, bin jetzt im Negativbereich, im 3-Monats-Euribor, das hat jetzt einen guten Effekt, dass ich einen relativ tiefen Zinssatz habe, bin aber jetzt, so wie es der Kurt gesagt hat, mein Kollege, EZB wird die Zinsen aus jetziger Sicht im Laufe des Jahres, gegen Ende des Jahres anheben, somit wird auch hier der 3-Monats-Euribor nach oben gehen und somit wird mein variabler Kredit, mein variabler Zinssatz mit nach oben wandern. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt einen kurzen Profit oder gute Chance, aber langfristig betrachtet ein volles Risiko. Und dafür haben wir die Fixzinskredite, die wir abbilden von 10 bis 25 Jahre.
Mhm. Und das Risiko möchte man ja so weit wie möglich ausschalten, gerade bei so einer...
Sollte man, weil es ja dann doch andere Summen sind und ich kaufe mir jetzt nicht eine ein Auto oder was auch immer, ja, sondern da geht es um eine schöne Immobilie, die dann auch dementsprechend eine Summe hinterlegt. Mhm. Und daher ist es auch wirklich wichtig, stabil zu bleiben.
Wo auch die ganzen Lebensumstände rundherum geplant werden und überhaupt Auto kann ich wieder verkaufen und mir ein anderes kaufen. Wir haben zwar ein bisschen was vorbereitet, aber wir hupfen immer hin und her nehmen uns die Fragen aus dem Live-Chat. Nächste Frage. Ja, was raten Sie jungen Menschen, die sich ein Haus kaufen wollen, aber nicht genug Eigenkapital haben? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch das anspricht, was wir zum Beginn beim Einstieg thematisiert haben. Der Eigenkapitalanteil bei einem Projekt sollte natürlich auch in der Vergangenheit schon immer sich daran orientieren, rund 20% der Gesamtkosten. Mhm. Wenn ich jetzt hier eine junge Familie habe ich ein paar Faktoren. Auf der einen Seite kann ich entweder sagen, ich fange mal in der Suchung der Immobilie an und nutze diese Phase und diese Zeit dazu, hier um meinen Eigenkapitalanteil zu stärken und hier bewusst Eigenkapital aufzubauen. Mhm. In dieser Phase kann ich auch gleich gut für mich in Erfahrung bringen, wo ist denn die monatliche Belastung, angesprochen diese 40% als Orientierungswert, die ich mir gut leisten kann. Damit kann ich mich an diese Belastung auf der einen Seite schon herantasten, sehen, geht sich das gut für mich aus und auf der anderen Seite mein Eigenkapital erhöhen. Wir unterstützen es auch jetzt schon, junge Familien, mit unserem jungen Wohnkredit, wo wir auch jetzt schon Laufzeiten bis zu 35 Jahren anbieten. Mit der längeren Laufzeit strecke ich mir natürlich auch ein bisschen meine Rückzahlung und damit auch eine etwas niedrigere Rate. Mhm. Und auch etwas, was sicher mit den Immobilienpreisen in der Vergangenheit die Entwicklung zu tun hat und auch in Zukunft noch mehr in den Fokus genommen wird, auch in der Familie ganz einfach nachfragen hier, gibt es eine Unterstützung innerhalb der Familie? Oft ist dann in Projekten so, dass die Planung da ist, man möchte das auf eigene Beine stellen und dann kommt zusätzliches Kapital zur Verfügung und es geht sich dann besser als wie geplant. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen, das jetzt vielleicht aktiv auch in der Familie einzubringen. Und ein Weg kann auch sein, hier zu sagen, einen Zwischenschritt zu setzen und zu sagen, wo möchte ich denn mein Haus bauen? Kann ich jetzt vielleicht in einem ersten Schritt dort einmal das Grundstück erwerben, dass ich einmal diesen einen Schritt setze und dann sukzessive meinen Wohntraum aufbaue und verwirkliche und auf jeden Fall rechtzeitig schon früh mit dem Kapitalaufbau wirklich beginnen. Mhm.
Ich habe es gesehen, du drückst es sehr, sehr vorsichtig aus. Also es ist schon so, es ist wirklich immer eine extrem individuelle Angelegenheit. Es war ja noch vor vielen Jahren war es so, ja, da hat es halt quasi, ist es über einen Kamm geschoren worden, in gewisser Weise. Und das ist es jetzt ja überhaupt nicht mehr. Und man hat wirklich viele Möglichkeiten. Also wenn man sich rechtzeitig beraten lässt, hat man viele, kann man sich das anschauen, auch von Seiten der Bank, wo es hingehen wird, wo es hingehen könnte und wie man sich das am besten finanziert. Aber das mit dem Grundstück habe ich eine gute Idee gefunden.
Wobei, freut mich, ja. Auf der anderen Seite, aber die individuelle Situation war und ist für uns schon immer das Wesentliche dabei gewesen. Natürlich gibt es gewisse Parameter, die auf alle Wohnbauprojekte umzulegen sind, aber die individuelle Situation ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und hier, ich bin vielleicht in meiner Ausbildung drinnen, wie schaut es mit der Karenzzeit aus, wo du auch angesprochen hast, zuerst bei der Immobilienauswahl hier. Da kann man schon sehr, sehr viel eingehen. Und das macht auch auf die Frage, die zuerst war, den Unterschied aus, mit den wir uns gerne der Partner sind für Sie.
Wir kommen auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wenn wir nun eine größere Finanzierung aufnehmen, welche Versicherungen sollten wir denn da für unsere neue Wohnung und für uns persönlich andenken und bieten die Banken auch diese Versicherungen an? Teilen wir es in zwei Teile. Machen wir zuerst einmal, welche Versicherung sollte man da andenken?
Eine sehr, sehr wichtige Frage und es geht immer darum, es gibt hier zwei verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir die Objektabsicherung, die Objektversicherung. Da rede ich in Richtung Sachversicherungen, sprich Haushalts- oder Eigenheimversicherung. Versichere ich meinen Haushalt in einer Wohnung oder versichere ich mein Gebäude, welches ich anschaffe, zum einen. Und zum anderen dann die persönliche Absicherung in Richtung Ablebensschutz, aber auch natürlich in Richtung Unfallversicherung. Warum? Es gibt nichts Schwierigeres im Leben, wenn man dann einen schweren Unfall hat. Man überlebt ihn, Gott sei Dank, aber kann seinem Beruf vielleicht dann nicht mehr nachgehen. Ja? Und dann kann man hier auch die Kreditraten dann analog auch nicht wirklich bedienen. Ja. Ja. Also kurz gesagt, das Objekt, aber auch natürlich die Personen, die den Kredit aufnehmen, müssen hier umfangreich abgesichert werden. Und ja, wir als Erste Bank bieten das natürlich alles an und im Rahmen unserer Gespräche werden wir da sicher auch gut passende individuelle Lösungen auch finden.
Mhm. Muss man ja eigentlich dann diese Versicherungen zu den Raten irgendwo da dazu rechnen? Weil ich glaube, das unterschätzen ja viele. Sagen, ja okay, da habe ich meine Kreditrate, das passt. Und dann sagst du, naja, Augenblick, aber ihr wollt euch ja absichern und da muss man, das muss ja am Gesamtpaket sozusagen geschnürt werden.
Das ist in Wirklichkeit ein Gesamtpackage, was man hier nimmt, ja, und wir berücksichtigen das auch in unserer Entscheidungsfindung, geht sich auch diese Gesamtbelastung, ich nenne es jetzt mal Belastung,
ja.
auch gut in meinem Haushaltsbudget aus. Mhm. Ja. Es hat keinen Sinn, man sagt, okay, der Kredit passt, aber die Absicherungsmöglichkeiten dahinter gehen da nicht.
Ja, das ist ja
dann
ja.
nicht
richtig. Wir haben ja das zuerst gesagt, diese 40% mehr darf das vom Haushaltseinkommen die Kreditrate nicht sein. Gehören da diese Versicherungen da schon dazu oder ist das, muss man das dann, schaut man sich das dann individuell an, wie sie das eben darstellt, innerhalb der Familie oder innerhalb des Einkommens?
Grundsätzlich ist alles individuell, also es gibt hier kein, wie der Kurt schon gesagt hat, jede Finanzierung ist Gott sei Dank in sich so individuell und so spannend und umso mehr macht es natürlich Spaß, das auch zu beraten. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, die Kreditrate muss sich innerhalb der 40% ausgehen. Okay. Ja. Die Absicherungen sind in Wirklichkeit quasi das Premium-Package, was wir hier dann dem Kunden empfehlen und das sollte sich dann auch natürlich gut ausgehen.
Mhm. Danke für die Antwort. Ich hoffe, wir haben das gut beantwortet und kommen auch schon zur nächsten. Frau Veronika Rosu, ich bin 53 Jahre alt, habe ich noch eine Chance, eine Finanzierung für eine kleine Wohnung zu bekommen?
Ein ganz klares Ja.
Okay,
ganz also klares Ja. Und natürlich wollen wir da niemanden ausschließen. Und 53, fühlen wir da gerade auch ein bisschen angesprochen, ist ja heutzutage auch kein Alter mehr. Ja. Nein, was natürlich wichtig ist zu sagen, wenn man gerade bei einem Kredit und mit der längeren Laufzeit, was für eine Lebensphase komme ich? Und mit dem, wenn ich sage, ich bin 53, und dann ist natürlich in der Kreditlaufzeit auf jeden Fall damit zu rechnen, wenn ich eine Wohnraumfinanzierung andenke, dass ich auch in die Pensionsphase eintrete. Mhm. Das heißt, und mit meiner Pensionsphase wird sich natürlich meine Einkommenssituation verändern. Das ist ein Punkt, dass man altersunabhängig auch bei jüngeren Lebensjahren genauso mit berücksichtigt. Wir können nicht alle Lebenssituationen einplanen und erfassen, aber Absicherungen waren angesprochen, damit kann man doch ein Sicherheitsnetz schaffen und alle die Änderungen, die man weiß, innerhalb der Kreditlaufzeit mit einfließen lassen. Und da kann eine Abfertigung, da kann eine Übersiedelung etwas auch mit hineinspielen, wo man sagt, ja, wichtig ist aber, dass sichergestellt ist, auch dann, wenn sich mein Einkommen mit der Pension verändert, dass auch dann diese gute Leistbarkeit weiterhin gegeben ist.
Das ist ja eigentlich, ein anderer Zugang, als wenn es eine junge Familie ist, weil man könnte so umgekehrt rechnen und sagen, okay, jetzt bis zur Pensionierung zahlt man mehr, weiß ich, ob das möglich ist, und mehr vom Kredit und nachher dann kann man die Rate vielleicht etwas runtersenken.
Man kann durchaus dann überlegen, im Rahmen des Finanzierungskonzeptes bin ich jetzt in einem Abfertigungsaltmodell drinnen, sprich mit Pensionsantritt kommt hier eine Abfertigung dann zur Geltung und diese kann man sehr wohl dann im Rahmen der Finanzierungsgespräche, der Kreditvereinbarung sehr wohl auch dann mit berücksichtigen. Mhm. Ja, das heißt, hier kann man hier dann eine sogenannte Sondertilgung vereinbaren, sodass hier dann die Rate in der Pensionsphase auch niedriger sein kann. Mhm. Ja.
Wichtig ist dabei, wirklich als in dem Rückzahlungsplan berücksichtigen wir solche Werte, die jetzt schon da sind. Aber wie Gerhard richtig angeführt hat und besprochen, ist das natürlich auch etwas, wo man sagt, hier habe ich dann einen gewissen Bewegungsraum und einen gewissen Spielraum, damit ich dann mit dem auch meine Leistbarkeit gut weiterhin sicherstellen kann in der Pension.
Mhm. Danke für die Antwort. Ich hoffe, es hat gepasst. Und wir kommen zur nächsten Frage. Ich habe einen Haustraum. Eine Bekannte hat von einem Generationenkredit geredet. Gibt es sowas auch in Österreich?
Ja, ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, in einem klassischen Generationenkredit, so wie es in einigen Nachbarländern gibt, haben wir in unserem rechtlichen Umfeld in Österreich leider nicht.
Okay.
Das heißt, hier ist die Rückzahlung des Kredites derzeit sehr, sehr ausschlaggebend.
Ist an die Person gebunden, wenn man das so sagen kann, oder? Ja. Und im Generationenkredit, dann kann man weiterreichen.
Ob
es die anderen wollen oder nicht, sage ich jetzt.
Ja, genau, der ist objektbezogen quasi und ich gebe das Objekt samt dem Package Schulden, wie auch immer, dann weiter. Ja.
Okay.
Wird in Österreich nicht gemacht. Ja. Mhm. Wir haben hier die Limitierung, dass wir maximal 35 Jahre finanzieren dürfen, Kreditlaufzeit haben dürfen. Und so gesehen ist es dann eben kein Generationenkredit, sondern eben ein Personenkredit für die Kreditnehmer. In Österreich, wie gesagt, als Beispiel Schweiz, hat hier ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Und es gibt natürlich, es ist deshalb interessant, das gedanklich immer wieder weiter zu verfolgen, weil die Immobilie hat einen bleibenden Wert und den kann ich in der Familie weitergeben. Ja.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie ihr das einschätzt. Ist das eher, dass man sagt, okay, wäre durchaus denkbar, könnte man in Österreich auch machen, oder ist es eher so, dass ihr sagt, naja, wir bleiben lieber so, wie wir es derzeit haben?
Also für uns, glaube ich, wenn wir zwei jetzt uns unterhalten oder mit dir hier plaudern unter uns, und hat es natürlich schon eine Überlegung, wo man sagt, der sollte man sich sehr intensiv beschäftigen, gut abwägen füreinander. Was es nicht sein soll, ist zu sagen, es ist in der Leistbarkeit überhaupt keine Basis gegeben und deshalb weiche ich auf einen Generationenkredit aus.
Okay, ja.
Das wäre sicher der falsche Zugang. Auf der anderen Seite, wenn wir eben sehen, dass die Immobilienpreise doch sehr, sehr hoch sind und gestiegen sind in den letzten Jahren und ich kann hier für meine Familie und mit meiner Familie einen Wert aufbauen, den ich dann auch weitergebe in der Familie, ist das sicher ein Aspekt, den man nicht von vornherein auf die Seite legen sollte und sich anschauen möchte, wie kann man das in einen sehr, sehr guten Gesamtlösung mit einbauen.
Ja, na dann können wir bei unseren Fragen, die wir im Vorfeld generiert haben, weitermachen. Wie hoch darf die Kreditrate sein? Das haben wir schon gehabt. Ja, das ist interessant. Ich interessiere mich für ein neu gebautes Reihenhaus, das schlüsselfertig um 490.000 Euro angeboten wird. Mit welchen Nebenkosten muss ich rechnen und wie hoch sollte optimalerweise der Kredit sein?
Gut, also grundsätzlich haben wir in Österreich, jetzt kommt es darauf an, ist es über einen Makler gekauft oder ausgeschrieben oder ist es privat erhältlich? Also wenn man jetzt davon ausgeht, es geht über einen Immobilienmakler, dann sind wir bei rund 10% Nebenkosten, die hier hinzukommen. Da muss man natürlich überlegen.
Wobei die 10% dann nicht dem Makler zufließen, sondern
nein, das ist nur
ein
nicht.
Teil davon.
Ja, das ist ein Teil
davon. Aber man
davon.
Kann im Großen und Ganzen sagen, es sind 10%.
In Summe der Dinge sind es 10%. Vater Staat will ein bisschen was davon haben und natürlich auch der Immobilienmakler. Hinzu kommt dann auch noch der Gedanke, passt das Objekt so, möchte ich in dem ganzen Objekt noch irgendwas sanieren, eine Küche reingeben, Möbel, Einrichtungen etc. Das sind hier so quasi die Gesamtkosten, die dann auf mich zukommen, wenn ich mir diese Immobilie überlege.
Also bei 490 muss ich dann mit ungefähr 50.000 noch dazu rechnen.
Genau.
Ja. Und die sollte man immer mit einplanen, weil sonst wird es eng.
Natürlich, ja. Da möchte ich vielleicht, du hast das angesprochen, diese Nebenkosten sind gar nicht in Verbindung im überwiegenden Teil mit der Finanzierung, denn die Grunderwerbsteuer, wenn ich kaufe, mein Eigentum ist eine öffentliche Abgabe, das sind einmal 3,5%, dann wird mein Eigentum in das Grundbuch eingetragen, auch dafür die Eintragungsgebühr mit 1,1%, dann brauche ich üblicherweise einen Kaufvertragserrichter, Rechtsanwalt, Notar, der in der schriftlichen Form und für Käufer und Verkäufer sorgt, dass das alles in Ordnung geht. Da ist es keine Norm mehr, keine öffentliche Abgabe, aber ist sicher ein Orientierungswert in etwa bei 2%. Und dann kommt auch noch oft die Leistung des Maklers dazu, der hier auch einen bei der Immobiliensuche, bei der Immobilienauswahl und beim Finden der Immobilie unterstützt mit 3% plus Mehrwertsteuer hinzu. Und das sind auch dann Kosten, die ich sage, auch wenn ich in der glücklichen Lage sein sollte und ich habe das Kapital und möchte es aus meinen Eigenmitteln herauskaufen. Deshalb die zu berücksichtigen auf jeden Fall wichtig. Von der Finanzierungsseite ist es dann aus der Besicherung heraus das Pfandrecht für die Bank als Besicherung für die Finanzierung, das im Grundbuch eingetragen wird. Also von diesem sind es 1,2%
ja.
auch noch. Aber diese Kosten sind auf jeden Fall wichtig mit zu berücksichtigen. Und eines wäre mir noch wichtig, auch da mit zu nehmen, dann zu sagen, ist es das Objekt so, wie ich einziehe, möchte ich übersiedeln, eventuelle Adaptierungskosten.
Das ist das, was der Gerd im Vorfeld jetzt gesagt hat, der ganzen Einrichtung und so weiter. Sollte nicht, dass dann das Haus gekauft ist. Die Nebenkosten sind bezahlt und da kannst du die Wohnung oder Haus oder was auch immer nicht einrichten.
Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und dann geht es in die Küchenplanung oder man kommt dann zittern ein und sagt, okay, nein, wir wollen vielleicht doch einen anderen Boden haben oder wir wollen doch eine andere Küche haben oder das Badezimmer und das ist heutzutage ja,
schon glaub, sehr teure Positionen. Ich glaube, da ist schon genug
untergekommen. Genau. Und dann
vor allem ist es eines dann auch wichtig dabei zu sagen, was sind die Investitionen, die jetzt zweckmäßig und sinnvoll sind. Ich kann natürlich auch bei meinen Möbeln mich sehr, sehr schön einrichten zu einem günstigeren Budget und kann dann sagen, das mache ich nachher. Wenn ich gröbere Veränderungen vorhabe und dergleichen, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, die rechtzeitig zu planen und eben in das Konzept schon mit einzubauen. Das Bett, die Möbel, das Wohnzimmer, das kann ich dann vielleicht in ein paar Jahren auch adaptieren. Ach. Wenn ich den Boden dann neu machen möchte, Leitungen neu verlegen, dann wird es doppelt teuer.
Ja. Eine Frage aus dem Chat. In Anbetracht der momentan steigenden Inflation, wäre es besser, ein Haus, Wohnung zu kaufen oder beim Mieten zu bleiben?
Gute Frage, ja.
Das ist eine gute Frage.
Es ist natürlich die steigende Inflation durch die Energiepreise sehr stark getrieben. Es ist die Frage auch, wie lange hier diese Reise, diese Steigung weitergeht. Eins ist aber ganz klar, die Mietpreise werden nicht günstiger. Ja. Also es wird hier auch am Mietmarkt passieren immer wieder oder sind immer wieder Steigerungen. Das heißt, am Ende des Tages habe ich da und dort die Steigerungen und meistens halt nicht in dem Ausmaß, wie mein Gehalt steigt und somit habe ich hier auch wirklich mehr Belastungen.
Ich möchte da vielleicht noch ergänzen. Ich würde mich da auch noch hinterfragen, ist mein wirkliches Motiv zu sagen, hier nur der Inflation, das Aspekt im Hintergrund, und ich kaufe mir dann eine Wohnung, in der ich total unglücklich bin. Und ich möchte vielleicht mich beruflich verändern und in ein paar Jahren dann wieder woanders hin übersiedeln. Ja? Wir haben diese Nebenkosten angesprochen. Wenn jetzt in 2 Jahren aufgrund meiner beruflichen Entwicklung, Familiensituation eigentlich etwas ganz was anderes ansteht, dann wird dieser Impuls für mich rein aus der Inflation heraus gesehen noch nicht ausreichend zu sagen, ich gehe diese Investition an. Wenn ich sage, ich plane das sowieso, Und ich habe da ein klares Bild und das passt dann auch mit meiner privaten Entwicklung in der nächsten Zeit zusammen, dann ist das sicher ein Aspekt, der ganz, ganz anders zu bewerten ist, dass ich sage, mit der Inflation, ich möchte hier Sicherheit haben. Und wir haben über Zinssätze gesprochen, mit einem Fixzinssatz kann ich mir hier eine ganz fixe Rate auch für diesen Zeitraum schaffen, unabhängig von der Inflation.
Das heißt, ist natürlich immer ein großes Thema Inflation, aber man sollte sich von dem auch nicht verrückt machen lassen.
Ich glaube einfach, dass das jetzt natürlich ein erheblicher Effekt ist, der jetzt gerade am Markt passiert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir das die nächsten 5, 6 Jahre so haben werden. Ich hoffe es zumindest, ja, und alle, dass wir mal bessere Tankpreise haben an der Tankstelle und dass das einfach dann wieder ein bisschen nachlässt. Und von dem heraus glaube ich schon, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist, eine sehr intensive. Ja.
Weil man neigt ja dann oft dazu, dass man überhastet irgendeine Entscheidung trifft, die dann so, du gesagt hast, man dann nachher bereut und sagt, naja, wenn ich das hätte, also überhastet kaufen, nur damit es gekauft ist, dann sollte man besser im Mietbereich bleiben. Genau, außer es ist so, wie du gemeint hast, es ist schon langfristig ohnehin in die Richtung geplant und man denkt daran, etwas zu kaufen. Die Frau Carla Meyer stellt uns die Frage, wenn ich zum Beispiel in 10 Jahren etwas erben würde, könnte ich dann einen Teil meines Kredits unbürokratisch zurückzahlen?
Eindeutig ja. Also die Rückzahlmöglichkeit ist immer gegeben. Ja. Man muss nur schauen, was habe ich für eine Kreditvereinbarung vor 10 Jahren getroffen mit der Bank. Ist es ein variabler Kredit? Ist es ein Fixzinskredit? Bin ich in der Fixzinsphase noch drinnen? Sprich, habe ich damals auf 15 oder länger Jahre den Zinssatz fixiert? Dann ist es meistens vereinbart, dass hier eine Penale zu zahlen ist. Das heißt, da muss ich dann über diesen Betrag, der hier geerbt wird, wie hoch auch immer, hier dann auch in dem Fall auch eine Penale an die Bank gezahlt werden. Mhm. Die sich aber, und das möchte ich schon noch ergänzen, auf jeden Fall rentiert, weil die Zinseszinseffekt, wenn ich das Kapital vorher zurückbezahle oder schneller zurückbezahle, auf jeden Fall besser ist, also mehr ist, als die einprozentige Penale oder wie hoch
auch immer. Ja, aber ich kann mich das ja im Fall eines Kreditvertrages, kann ich mir das ja dann so absprechen, so wie man es, das ist. Wenn das hat nämlich so geklungen, als wäre schon irgendwie, ich sage jetzt mal so, absehbar oder bekannt, dass da was kommt oder wie auch immer. Und je mehr man weiß über die zukünftigen Entwicklungen, desto eher kann man ja auch von Seiten der Bank darauf eingehen und sagen, okay, wenn wir wissen, das kommt, dann werden wir das, also in 10 Jahren kommt das, dann werden wir das so schon vorbereiten, dass das auch funktioniert.
Gibt es mehrere Optionen dann, wenn ich es hier schon ein gutes Zeitfenster eingrenzen kann, kann ich meine Fixzinsphase anders anpassen oder kann vielleicht auch hier mit einer Kombination in meiner Finanzierung arbeiten, dass ich sage, ich habe einen Teil, den nehme ich bewusst mit einer variablen Verzinsung, um hier eben diese hohe Flexibilität in der Rückzahlung zu haben. Und ein Punkt vielleicht, der auch mit zum Überlegen ist, was ist dann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Geld erwartet, unerwartet zur Verfügung gestellt bekommen, auch da die Einladung wirklich mit unseren Betreuern und Betreuerinnen das zu besprechen. Denn wenn ich vielleicht ein Projekt habe, der Kredit ist nur einmal ausnutzbar, dass ich sage, in 1-2 Jahren muss ich dann in meiner jetzigen Wohnung etwas investieren oder vielleicht in einem Zweitwohnsitz oder habe eine größere Ausgabe, dass man wirklich gemeinsam sich das analysiert und betrachtet, ist es dann jetzt der optimale Zeitpunkt, das zurückzuzahlen oder halte ich diese Eigenmittel für diese Investition, überbrücke diesen Zeitrahmen, wie dann im Anschluss zu sagen, so und jetzt muss ich beim Auto investieren, jetzt muss ich dort investieren und jetzt begleiten wir natürlich auch da gern die Investition mit einem Kredit, aber vielleicht kann das auch jetzt im Vorfeld schon mit berücksichtigt werden.
Gut, wir machen das jetzt schon relativ lange, glaube ich, gemeinsam, dass wir immer auf der erste Wohnmesse auch diskutieren. Und es ist, man muss es aber allerdings immer dazu sagen, es ist am besten mit offenen Karten zu spielen.
Auf jeden Fall. Erleichtert beiden Seiten die optimale Lösung gemeinsam zu finden.
Okay. Ich sage es immer noch dazu, weil es ist einfach so. Je mehr man weiß oder je mehr man voneinander weiß, was möglich ist und in welchem Rahmen es möglich ist, desto leichter wird es natürlich. Die nächste Frage. Woher weiß ich, wie viel Kredit ich von der Bank bekommen kann? Sie haben einen Rechner erwähnt.
Genau, also unsere erste Bank.at, auf unserer Homepage befindet sich der Wohnkreditrechner. Da kann jeder einsteigen, sich hier seinen Finanzierungsbedarf erheben, eingeben, den Kaufpreis zum Beispiel eines Objektes. Hier werden auch dann automatisch gleich die Nebengebühren mit hinzugerechnet und dann hier wirklich auch die Eigenmittelpositionen erwähnen und auch anführen. Und dann kommt ein Kreditbetrag raus und dann kann ich ganz einfach die Laufzeit des Kredites wählen und dementsprechend sehe ich sofort eine Kreditrate ausgewiesen und kann auch gleich auf unserer Homepage dann gleich mein eigenes Haushaltsbudget errechnen und sagen, okay, geht sich diese Rate in meinem eigenen Haushaltsbudget auch gut aus?
Wobei der Kreditrechner ist ja nur unter Anführungszeichen eine Empfehlung.
Natürlich. Bietet eine gute Indikation, um hier eigentlich eine erste gute Orientierung zu haben, damit eben genau diese Überlegung zu sagen, wo kann ich mich bewegen, wie schaut es bei diesem Projekt aus und so, wie du gesagt hast, er unterscheidet auch da, möchte ich etwas kaufen, möchte ich etwas sanieren, begleitet hier dann mit dazu und es sind auch einige Zusatzinformationen darin verpackt aus der Praxis, aus der Erfahrung heraus.
Und die mit reinfließen.
Die mit hineinfließen.
Okay, ja.
Und sagt dann, ja, das schaut einmal als Indikation grundsätzlich gut aus. Das ist keine verbindliche Zusage, aber schon eine sehr, sehr gute Orientierungshilfe.
Okay. Ja, es ist ja oft so, dass man am Samstag, am Abend oder am Sonntag sich im Internet irgendwelche Wohnungen anschaut und dann denkt man sich, boah, kann ich mir das leisten oder nicht? Das kann man natürlich seinen Bankberater nicht anrufen. Sonntag ist vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt dafür und kann sich aber über den Kreditrechner das einfach mal anschauen, damit man ungefähr eine Einordnung hat, wo man suchen soll.
Genau. Also beim Erste Bank-Kunden ist sogar der Vorteil, wenn ein Kunde in unserem Haus ist, dann kann er sich dann auf unserer Homepage auch einloggen quasi. Und dann bekommt der Betreuer dann auch gleich die Information, dass hier eine Berechnung stattgefunden hat. Und dann kann man sich gleich bilateral einen Termin vereinbaren, wie auch immer. Das heißt, alles, was der Kunde dann auf der Homepage macht, ist dann nicht umsonst, sondern ist quasi hier schon für das Gespräch eine aufbauende Information.
Mhm. Ja. dass man auch, ja, dass man einfach weiß, wo man schauen kann. Ja. Und ja, Brille brauche ich nur dafür, der brauche ich sie nicht. Ja, gute Frage. Was sind die größten Fehler, die ich bei einer Finanzierung machen kann? Oder auf was sollte ich besonders achten? Wir haben ja jetzt schon sehr viele, über sehr viele Punkte gesprochen, aber ich finde das eine gute Frage, um das noch einmal ein bisschen zusammenzufassen.
Ergänzen wir uns gegenseitig. Also ich glaube, die größten Fehler, die ich machen kann, ist übers Knie zu brechen. Nicht jetzt,
ist aber gut, ja.
Nicht jetzt sozusagen das auf die lange Bank zu schieben, aber trotzdem zu sagen, ich habe 100.000 Euro, das ist mein Kaufpreis, und 100.000 Euro, wie wir das Beispiel angesprochen haben, das ist meine Finanzierungssumme, beziehungsweise abzüglich der mindestens 20% Eigenmittel. Sondern hier wirklich für sich selbst zu überlegen, ist es dann auch, kann ich damit zu diesem Preis dann auch schon drinnen wohnen? Mhm. Jetzt ist hier wirklich diese Zeit zu nehmen, für sich selbst zu sagen, was möchte ich hier noch ändern? Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht gesehen, ein großer Fehler ist, jetzt nur auf den Zinssatz alleine zu achten. Mhm. Du hast es angesprochen, variabler Zinssatz, ja, ist jetzt günstiger, aber bin ich mit dem dann auch mittelfristig, längerfristig zufrieden und glücklich? Oder bedeutet es für mich, wenn die Zinsen sich weiter nach oben bewegen, meine Rate wird angepasst aufgrund des steigenden Zinssatzes mit dem variablen Zinssatz, dass mich das in meinem Budget dann schon so einschränkt, dass ich sage, jetzt habe ich die Wohnung, aber ich bin unglücklich, weil alles andere kann ich mir, war so knapp kalkuliert, dass sich das nicht mehr ausgeht und ich mich wesentlich einschränken muss. Das heißt, hier auch sich die Frage stellen, geht sich das gut für mich aus und möchte ich das auch wirklich über diese Langfristigkeit mittragen? Und du hast den Bereich Absicherung gehabt. Also da ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, nicht jetzt dahinter nur die Kosten zu sehen, die sind damit verbunden. Mhm. Aber gerade, wir hoffen nie, dass etwas passiert, aber wenn jetzt etwas passiert und neben dem persönlichen Leid dann zumindest die finanzielle Seite abgesichert ist, das wäre auch schade, wenn man das, ein grober Fehler, wenn man das zu schnell ausblendet und sagt, das kostet mir jetzt um 20, 25 Euro vielleicht mehr im Monat, aber was habe ich im Fall des Falles dann für eine Absicherung dafür bekommen?
Ich möchte das noch ein bisschen ergänzen, auch das Thema die rosarote Brille absetzen. Ja, oft verliebt man sich dann in das Objekt, man geht durch und sagt, das ist es, das will ich jetzt haben.
Ja.
Kostet, weiß ich nicht, 100.000 mehr als mein Budget da ist. Okay, was können wir machen? Ich spare da ein, ich spare dort ein und ich verzichte auf mein Fitnessstudio und ich verzichte auf ein Abo oder ich verzichte auf das. Und dann beginnt das Ganze aber schon zum Ecken. Ja, weil wir sagen immer, die beste Finanzierung ist die ich mir jetzt leisten kann zu den jetzig geführten Umständen. Ja, ein Leben zu führen mit vielen Sparmaßnahmen und Restriktionen wird auf Dauer einen nicht glücklich machen. Ja, und das ist aber genau das Problem, was man dann hat, dass man sagt, okay, unter allen Mitteln will ich diese Immobilie jetzt haben und versuche hier halt zu sparen, wo es geht, und fahre nicht auf Urlaub und mache das nicht und das nicht. Aber ich komme dann drauf, das macht mich nicht glücklich. Ja. Mhm.
Du hast die Offenheit noch angesprochen, das ist bei mir noch ein Punkt, der im Zusammenhang mit der Finanzierung da ein wichtiger Punkt einfällt. Während der Laufzeit, wenn sich meine Situation verändert, sei es beruflich, sei es einkommensmäßig, bitte immer rechtzeitig das Gespräch mit uns suchen, mit der Bank suchen. Es ist oft wahrscheinlich kein angenehmes Thema, aber unser gemeinsamer Bewegungsraum, unsere gemeinsamen Möglichkeiten sind wesentlich größer, wenn wir am Beginn einer solchen Situation eine gemeinsame Lösung suchen, als wie man probiert, das durchzutauchen. Die erste Rate, die zweite Rate geht sich nicht aus und dann erst zum Schluss eine Lösung zu finden, ist oft viel, viel schwieriger, als wie wenn man sagt, das Thema habe ich jetzt, wie können wir gemeinsam damit umgehen und lösen? Ist es temporär, ist es langfristig? Dann haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten.
Ja, man darf auch nicht vergessen, ich meine, ihr macht das auch beide sehr lang schon, man hat schon genug gesehen und man weiß, man stellt sich ja dann nicht hin und sagt, na, wieso geht sich das nicht mehr aus, sondern man sagt, naja, gut, dass sie rechtzeitig gekommen sind, weil man sieht ja die Fälle, wo die Leute nicht rechtzeitig gekommen sind und wo es halt dann einfach immer schwieriger wird, je länger dieser Nicht-Informationszustand dauert, sagen wir mal so.
Wir als Bank bekommen das oft natürlich nicht gleich mit, ja. Wird eine Rate nicht bezahlt, okay, kann man vergessen, ist irgendwas passiert, wird die zweite Rate nicht bezahlt, dann wir tappen halt einfach im Dunkeln. Und darum empfehlen wir wirklich, bevor ein Ereignis eintritt, wenn es planbar ist oder vorhersehbar ist natürlich, immer mit uns rechtzeitig zu sprechen.
Mhm. Ja, Dann bedanke ich mich, Kurt Christoph und Gerhard Hollenstein, dass ihr da wart, Finanzexperten der Erste Bank. Bei uns geht's um 18 Uhr weiter mit Herrn Dr. Ulrich Voigt, der ist von der österreichischen Notariatskammer, und wir werden uns ein bisschen über allgemeine Themen unterhalten, was Erben, Vererben von Immobilien betrifft, auch ein bisschen was Steuer, gibt's auch ein paar Steuerthemen, aber auf jeden Fall, es sind Themen aus dem Leben gegriffen, und bis dahin haben Sie noch eine, wenn Sie die Viertelstunde nutzen wollen und nicht vom Computer weggehen, schauen Sie auf www.erstewohnmesse.at/digital und schauen Sie sich die aktuellen und interessantesten Wohnangebote an, die es auf der Seite gibt.
Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Erste Wohnmesse-Experten-Talk. Auf www.erstewohnmesse.at findest du viele weitere spannende Talks, topaktuelles Immobilienwissen und tolle Objekte in Wien und Umgebung. Hat dir diese Episode gefallen? Dann teile unseren Podcast doch mit Freundinnen und Freunden, Familie oder Bekannten, damit auch sie vom Know-how unserer Gäste profitieren können. Folge der Erste Wohnmesse auf Social Media und bleibe top informiert. Die Links dazu findest du in den Shownotes.